Ich war als Kind manchmal alleine zu Hause und meine Eltern waren ein paar Tage im Urlaub. Und ich kann Ihnen sagen, am Anfang dieser Zeit alleine, da sah es zu Hause anders aus, als in dem Moment, als meine Eltern wiedergekommen sind. Der Satz, ich muss aufräumen, meine Eltern kommen morgen wieder, hat früher in meinem Leben eine größere Rolle gespielt. Und da habe ich versucht, so zu tun im Moment der Wiederkunft meiner Eltern, als hätte ich die ganze Zeit so gelebt. Der Versuch, so zu tun, das sah hier immer gut aus. Wer auch alleine zu Hause war, war Kevin im Film Kevin allein zu Hause. Sie kennen den sicher. Der handelt davon, dass eine Familie die Großfamilie besuchen will. Und dann vergessen die den kleinen Kevin zu Hause. Dann merken die irgendwann, wo ist denn Kevin? Ja, zu Hause wahrscheinlich. Und dann wird bei Kevin zu Hause eingebrochen. Vielleicht wissen Sie, wie es danach weitergeht. Ich komme später darauf zurück. Wir stellen uns heute zusammen zwei Fragen und ich sage es Ihnen gleich, wir teilen uns die Arbeit heute. Ich eine Frage, Sie eine Frage zum Beantworten. Ja? Die Frage, die Sie beantworten müssen, ist die, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn niemand hinguckt? Wenn ich alleine bin, im Hinblick darauf, dass mein Leben irgendwann zu Ende ist, dass ich irgendwann sterben werde, dass irgendwann der Moment kommt, des Gerichts, wo über mein Leben geurteilt wird. Wie verhalte ich mich? Und die zweite Frage ist, was lernen wir von Kevin? Das ist meine Frage. Ich gebe zu, ich habe mir die einfachere Frage ausgesucht. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich lese dazu einen Text vor, der steht in Lukas 16, Vers 1 bis 11. Da heißt es, er, also Jesus, sprach aber zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, also handwerklich arbeiten, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Der Verwalter, der verliert seinen Job, der muss sein Amt niederlegen und das, weil er vielleicht Gelder veruntreut hat, wir wissen überhaupt keine Details. Er ist auf jeden Fall ungerecht oder nicht gut umgegangen mit dem Besitz seines Herrn, seines Arbeitgebers. Und das kommt irgendwann raus, das kann man nicht einfach aufräumen wie ein dreckiges Zuhause oder dreckiges Geschirr. Das fällt irgendwann auf. Und dieser Text, der ist jetzt beim ersten Lesen nicht so ganz leicht zu verstehen. Und wir gehen das mal durch und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dafür, um das zu verstehen. Stellen Sie sich vor, da ist ein reicher Mann, der will einen ungerechten Verwalter loswerden. Da gibt es ein Land in dieser Welt, die Vereinigten Staaten, die wollen ihren Präsident vielleicht loswerden. Und dann gibt es einen ganz legitimen Weg, da findet eine Wahl statt und dann wird ein anderer Präsident gewählt. So, das heißt, der muss in absehbarer Zeit sein Amt niederlegen. Und dann passiert Folgendes, Wahl geschehen. Ein paar Tage später heißt es, vielleicht gibt es für diesen Virus, der umgeht, einen Impfstoff. Und dann stellt sich dieser Präsident dahin und sagt, ja, das war vorher schon klar, das hat nur niemand gesagt. Das geht ja sozusagen auf meine Kappe, dass es jetzt diesen Impfstoff gibt. Und es geht ja darum, dass Menschenleben gerettet werden. Und wieso hat das vorher niemand gesagt? Wieso wurde das vor der Wahl nicht gesagt? Weil es war vorher schon klar. der versucht, seinen Ruf zu rehabilitieren, zu sagen, guck mal, ich bin's doch. Ja, der versucht bei anderen Menschen zu sagen, ich bin doch eigentlich hier der Beste, so, ihr braucht mich. Oder was anderes war, dieser Präsident Trump, der versuchte, noch andere Getreue, andere Weggefährten einzusetzen, in hohe Positionen, die zu befördern, dass, wenn er nicht mehr in seinem Amt ist, Verbündete hat. So, und das passiert hier. Genau das passiert hier. Dieser ungerechte Verwalter, der überlegt noch schnell, wie komme ich ganz gut aus dieser Sache hier raus? Das passiert. Und wie wird das jetzt bewertet? Das ist die entscheidende Frage in diesem Gleichnis. Und es ist nicht so ganz klar, wie es bewertet wird. Erstmal heißt es, das war klug. Der hat auf sich selbst geschaut, hat sich selbst geholfen. Und das war klug. Schlau. Und das ist sowas wie die Innensicht. Wenn man so reinzoomt, wenn man sich das Bild sozusagen von ganz nah anguckt, dann könnte man sagen, in der Logik dieses Gleichnisses, um sich selbst zu helfen, war das schlau. Jetzt aber rauszoomt aus dem Ganzen, dann kommt er nicht mehr so gut weg, weil dann heißt es da im letzten Vers ja, wer im Geringsten untreu ist, sogar mit dem ungerechten Mammon, dem kann man das wahre Gut, was auch immer das wahre Gut ist, nicht anvertrauen. Also im Großen und Ganzen wird es doch als Versagen bewertet. Und in welchem Rahmen steht das hier? Das steht in diesem Rahmen der Ewigkeitsperspektive, dass ein Leben irgendwann zu Ende gehen wird. Und wie handle ich im Hinblick darauf und wie will ich bewertet werden im Moment des Gerichts? Weil es heißt, wir sollen den ungerechten Mammon dazu einsetzen, um uns Freunde zu machen, damit wir in die ewigen Hütten eingehen. Also es geht darum, dass wir hier irgendwas machen sollen, was uns dann irgendwann später mal hilft, in Ewigkeitsperspektive gesehen. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir ermahnt werden, klug zu sein wie dieser Verwalter, innerhalb des Reiches Gottes scheint das eine Tugend zu sein. Jesus benutzt dieses Gleichnis, um zu sagen, seid wie dieser ungerechte Verwalter, seid klug. Und das ist ja eine Provokation. Letzte Woche haben wir gehört, Gott kommt in diese Welt wie ein Verbrecher. Und jetzt geht es darum, wie sollen wir leben in dieser Zeit? Ja, auch wie ein Verbrecher oder was? Auch wie jemand, der ungerecht ist. Sollen wir jetzt von dem lernen und so klug sein wie der? Das heißt im Matthäus-Evangelium, seid klug wie die Schlangen. Das ist irgendwie listig, so ein Schlitzohr zu sein vielleicht, könnte das heißen. Und so sollen wir uns verhalten in dieser Zwischenzeit von unserer Geburt bis zu unserem Tod oder was? Das Geld unseres Arbeitgebers verprassen. Vielleicht könnte das eine Lösung sein. Und am Ende geht es darum, dann doch treu zu sein. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ein erster Punkt meiner Predigt heißt, sei klug, sei wie der Verwalter. Man könnte ja meinen, dass der ungerechte Verwalter hier das arme Opfer ist, der verliert seinen Job, der verzeiht ihm den Fehler nicht, den er gemacht hat. Wir alle machen mal Fehler. Unsere Arbeit könnte auch sagen, okay, sorry, es tut mir leid, dass ich diesen Fehler gemacht habe, ich mache weiter, darum geht es hier gar nicht. Sondern Fehler gemacht, wird abgesägt aus seinem Amt, zu Ende. Jetzt könnte der sich zurückziehen, könnte sagen, oh, ich armer Mensch, jetzt habe ich meinen Job verloren, was soll ich machen, ich kann nichts mehr machen, mir geht es so schlecht. Aber, und das ist die Klugheit und die Weisheit dieses Verwalters und des Reiches Gottes, der handelt, der macht was. Klug zu sein heißt, überhaupt erstmal zu handeln. Nicht zu sagen, ah, mir ist sowas Schlimmes passiert und jetzt müssen das alle nur aushalten, dass mir was Schlimmes passiert ist und es einfach, mein Leben geht zu Ende. Nein, klug zu sein heißt überhaupt erst zu handeln. Und hier werden Menschen, die an Gott glauben, an Jesus glauben, beschrieben als Kinder des Lichts. Und Kinder des Lichts sind welche, die Licht irgendwo hinbringen, irgendwo hintragen. Das geht nicht, wenn ich nichts mache. Das geht, wenn sie aktiv werden. Also seid klug, also handelt. Geht vorwärts, macht was, überlegt, wie kann es weitergehen im Leben. Auch jetzt in dieser Lockdown-Zeit, die auch, oder in dieser Zeit mit diesem Virus, die so hereingebrochen ist, die kam auch wie so eine Kündigung. Auf einmal ist irgendwas ganz anders. Und der Ausweg oder die Art und Weise, damit umzugehen, ist nicht die, einfach zu warten, dass es irgendjemand für mich besser macht. Zum Beispiel, wenn dir Gemeinschaft fehlt, dann überleg doch, welche Wege es geben kann, trotzdem legal auf einem guten Weg Gemeinschaft zu haben. Mach eine Telefonliste. Mach ein wöchentliches Zoom-Meeting mit Leuten, damit du in Kontakt sein kannst mit Leuten. Überleg dir was, geh nach vorne, mach irgendwas, was dich antreibt, aber setz dich nicht hin und sag, oh, ist alles so blöd. Und genauso wir als Gemeinde, es ist wichtig in dieser Zeit zu handeln, dass wir überlegen, wie können wir Evangelium verkündigen und nicht einfach zu warten, das geht bestimmt irgendwann zu Ende und dann wird alles wieder gut. Wie können wir Evangelium verkünden? Wir Christen, wir Menschen, die an Jesus glauben, wir haben uns doch noch nie von einer Krankheit aufdiktieren lassen, wie wir unseren Glauben zu leben haben. Im Gegenteil, wir lassen uns noch nicht von einer Krankheit vor die eigene Gemeindetür setzen. Und das bedeutet, und klug zu sein bedeutet, das ernst zu nehmen, zu sagen, Evangelium zu verkünden bedeutet, wie schützen wir uns? Wie gehen wir in einer guten Art und Weise damit um, dass es niemanden gefährdet? Aber wie können wir auch Evangelium verkünden, dass es den Menschen hilft in dieser Zeit? In keinem Fall ist die richtige Art und Weise, damit umzugehen, Stillstand. Einfach nichts zu tun, zu sagen, diese Krankheit spricht jetzt das letzte Wort über uns. Wir als Christen wissen, keine Krankheit spricht das letzte Wort über uns. Und doch gehen wir vorsichtig damit um. Wir sehen diesen Umstand und wir versuchen, sehr bedacht, weise mit diesem Umstand umzugehen, sodass es niemandem schadet. Es ist eine Zeit, die will mutig gestaltet werden. Es geht darum, dass wir uns nicht einfach als Opfer der Situation begreifen und sagen, ja, dann ist das jetzt halt einfach so, wir können nichts machen. Also auch in herausfordernden Zeiten hilft es, nach vorne zu gehen und nach vorne zu denken. Vielleicht haben Sie es auch erlebt, dass eine Sache über Sie hereingebrochen ist, so wie wir alle, für die wir nichts können. Eine Krankheit. Corona schadet Ihnen auf irgendeine Art und Weise oder eine andere Krankheit. Dann tun Sie nicht einfach nur, dann beten Sie. Dann beten Sie zu Gott, der ist wie dieser reiche Mann, der viel anzubieten hat, der sehr viel anzubieten hat, mit dem Sie umgehen können, der Ihnen viel, viel, viel anvertraut, der Ihnen Barmherzigkeit gibt, der Ihnen Liebe gibt. Und der wird Sie nie vor die Tür setzen. Niemals. Egal, was hereinbricht in Ihr Leben, es gibt immer die Möglichkeit und die Chance zu hoffen und zu glauben. Und das bedeutet, zu denken, zu wissen, zu glauben, darauf zu vertrauen, es gibt noch mehr als das, was wir gerade erleben und sehen. Und das, obwohl du vielleicht tatsächlich einfach nur Opfer eines Umstandes geworden bist, vielleicht einer Krankheit, für die sie nichts können. Und der Glaube hilft trotzdem, dass sie nicht zum Opfer werden, dass sie nicht Opfer bleiben. Der Glaube hilft da, wo jemand wirklich Opfer geworden ist, doch mutig weiter zu handeln. Und wenn ihre einzige Handlung am Tag ist, ein einziges Gebet zu sprechen, dann ist das doch ganz schön viel. Dann ist das doch ganz schön viel. Also werden Sie wie der kluge Verwalter und handeln Sie, helfen Sie sich selber, das wird Sie beflügeln, was anzupacken. Und das ist besser als abwarten. Seien Sie wie Kevin. Seien Sie wie Kevin. Was macht der denn? Der Kevin, der wartet natürlich sehnlichst auf die Wiederkunft seiner Eltern, weil das wird irgendwie die Einbrecher abwehren. Ja, danach wissen die Einbrecher, es wird jemand zu Hause, hier gibt es jetzt nichts mehr zu holen. Aber was macht er denn bis dahin? Ich denke, Kevin wehrt sich mutig und kreativ gegen diese Einbrecher, gegen dieses Böse, was hereinbricht in seinem Leben und raumgreifend ist und was mitnehmen will, was ihm gehört. Und wissen Sie, warum wir das auch machen können? Weil unser Schicksal, wenn wir rauszoomen im Großen und Ganzen, das ist aufgehoben bei Jesus. Wir wissen um die Wiederkunft Jesu in unserem persönlichen Leben. Und auf dem Weg dahin, da können Sie und ich mutig handeln, weil alles andere nicht stärker ist als das, was da noch kommen wird am Ende. Wehren Sie sich gegen die Dinge, die einbrechen wollen in Ihr Leben und Ihnen schaden wollen. Tun Sie was. Und wenn Sie einsam sind und sich Kontakte wünschen, dann überlegen Sie sich, wie kann ich denn Kontakte haben zu anderen Menschen in dieser Zeit? machen Sie was und warten Sie nicht, bis jemand was für Sie macht vielleicht. Und sich dagegen mutig zu wehren, bedeutet ja auch, das ernst zu nehmen. Der Kevin, der hatte Angst auch. Ja? Es gibt sehr viele Szenen, die zeigen, dass er sehr große Angst hatte und doch wehrt er sich. Und es ist okay, Angst zu haben. Aber indem er das macht, nimmt er das ganz ernst, was da hereinbricht. Und sagt, ja, das ist wirklich eine ernsthafte Gefahr. Ich muss damit verantwortungsvoll umgehen, aber ich darf mich auch dagegen wehren. Das gilt für Sie, das gilt für dich und das gilt für uns als Gemeinde. Und ich denke aus zwei Gründen, weil es einfach hilft, weiterzuleben, auch jetzt. Leben ist jetzt und nicht nach Corona. Und weil dein Retter, Jesus, nicht das geschlagene und das gekreuzigte Opfer geblieben ist. Der ist das nicht geblieben. Und deswegen gibt er dir die Kraft, das auch nicht sein zu müssen im Leben oder bleiben zu müssen. Es gibt einen Ausweg. Der zweite Punkt heißt, handle treu, sei nicht wie der Verwalter. Also sei klug, sei wie der Verwalter, handle treu, sei nicht wie der Verwalter. Auf ein Leben gesehen, was soll ich jetzt tun? Was heißt es, treu zu sein mit dem, was mir vielleicht der reiche Mann, der Gott sein könnte, anvertraut? Vor dieser Geschichte im Lukas-Evangelium ist die Rede von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Dem verlorenen Sohn wird auch was anvertraut. Und die Gemeinsamkeit vom ungerechten Verwalter und vom verlorenen Sohn ist, die verprassen beide die Güter ihres Herrn bzw. des Vaters. Und eine Sache ist ganz klar damit. Gott, Jesus, der wird dich, der wird sie niemals vor die Tür setzen. Nie, nie, niemals. Sie können alle Güter verpassen und wiederkommen und er wird sie aufnehmen. Das ist klar. Selbst wenn du immer wieder angekrochen kommst wie der verlorene Sohn, wie die verlorene Tochter, Gott wird dich aufnehmen. Und dieser Text, der jetzt danach kommt über den ungerechten Verwalter, der sagt in einem ganz platten Satz vielleicht, aber es kann ja auch mal was klappen. Mir ist ein gewisses Gut anvertraut und damit kann ich auch umgehen, damit kann ich was tun in diesem Leben, weil es ist schöner mit dem Guten, was mir anvertraut ist, etwas zu machen, als nach dem Verprassen des Guts bei den Schweinen zu liegen. Aufgenommen werde ich in jedem Fall. Aber bei den Schweinen liegen ist trotzdem nicht so schön, wie mit dem Guten, was mir gegeben ist, umzugehen, was damit zu machen. Das macht einfach glücklicher, das macht mehr Spaß. Es geht nicht darum, sich Zuneigung zu verdienen bei Gott. Aber Christen können mehr, als nur vom Scheitern zu reden und von sündigen Taten, die man halt lassen muss. Christen können viel mehr. Und das Gut, das ihnen anvertraut ist, das ist barmherzige Liebe. Das sehen sie am verlorenen Sohn, der nach Hause kommt und er wird empfangen mit einer Feier. Nicht mit, ja komm, bist wieder da, ja, alles gut. Sondern, okay, jetzt wird geschlachtet. Jetzt feiern wir erstmal, weil er ist wieder da. Und jetzt geht es darum, ich könnte ja vielleicht anderen Menschen davon zeigen, wie groß Gottes Liebe ist, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist, die ich immer wieder empfange, wenn ich angekrochen komme. Vielleicht funktioniert es so, Kind des Lichts zu sein, diese bedingungslose Zuneigung weiterzugeben. Zu erkennen, was für ein hohes und wertvolles Gut mir anvertraut ist und nicht zu denken, was darf ich nicht tun, damit ich es treu verwalte? Was darf ich nicht tun, wo darf ich auf gar keinen Fall dran scheitern, sondern was kann ich damit Gutes tun? Was ist das eigentlich Besonderes, das mir da anvertraut ist? Das bedeutet es, klug und treu zu sein. Sie können das in Ihrem eigenen Leben sicher auch nochmal gedanklich aufteilen. Sie kennen das bestimmt, dass Sie manche Lebensbereiche haben, da fühlen Sie sich bis zum heutigen Tage wie dieser verlorene Sohn, der immer wieder da bei den Schweinen landet und dann wieder angekrochen kommt und sagt, Gott, Jesus, das kriege ich einfach nicht hin. Da laufe ich immer wieder weg und denke, ich könnte es alleine viel, 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 viel besser schaffen als mit dir zusammen. Da kennen Sie Bereiche, ganz sicher. Und dann gibt es noch andere Bereiche, wo sie merken, da ist mir viel anvertraut, da kann ich was, da hat mir Gott was mit auf den Weg gegeben. Ich habe ein Talent, ich habe eine Gabe. Und die Frage ist, gehen Sie treu damit um, erkennen Sie das Gute und setzen Sie das Gute ein oder verschleudern Sie Ihr Talent und Ihre Berufung? Haben Sie den Mut, darüber nachzudenken, das wahrzunehmen? Und jetzt kommt der Moment, von dem ich eben gesprochen habe. Fragen Sie sich, wie verhalte ich denn mich mit dem, was mir anvertraut ist, wenn niemand hinguckt, im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu in Ihrem Leben, die noch aussteht? Wie setzen Sie das ein? Was machen Sie mit Ihren Gaben und Talenten, mit dieser Ausstattung, die Sie bekommen haben? Und die Frage ist sicher nicht ganz leicht zu beantworten, deswegen gebe ich Ihnen ein paar Hinweise, an denen Sie vielleicht festmachen können, wie es nicht geht. Mal vom Negativen her gedacht. Wie gehen Sie mit dem um, was Sie haben? Ist das, was Sie in Ihrem Leben machen, was Sie einsetzen, Ihre Talente, Ihre Gaben, ist das immer nur bequem für Sie? Ist es immer nur einfach, was Sie machen, oder fordert Sie das heraus? Wenn es immer nur einfach ist, können Sie davon ausgehen, Sie schöpfen Ihre Gaben und Talente nicht treu aus. Da ist noch mehr. Das Zweite, macht Ihnen das manchmal auch Angst und Sorge? Das ist ganz normal. Wenn Sie Ihre Gaben und Talente einsetzen, dann kommen Sie an den Punkt, da haben Sie vielleicht Angst zu scheitern. Und lassen Sie es dann immer bleiben, aus Angst davor doch zu versagen, oder gehen Sie es an? Das Dritte ist, haben Sie schon auch mal eine Niederlage erlebt und haben dann gleich gesagt, ja, Kopf in Sand, fertig, ich mache das nie wieder, weil Sie einmal gescheitert sind? Damit meine ich nicht, dass Meckern verboten ist. Wenn Sachen mal nicht gleich klappen oder Sachen nicht funktionieren oder irgendwas, dann darf man ruhig auch mal rummeckern. Aber sagen Sie gleich, nee, ich werf hin, ich lasse es bleiben. Und das Vierte, erwarten Sie vielleicht zu viel von sich, dass Sie an Tag 1 denken, es muss alles perfekt laufen? Und setzen Sie deswegen Ihre Gaben und Talente nicht ein, weil Sie denken, ich kann das ja noch gar nicht so gut, dabei müssen Sie einfach erst mal anfangen und auch mal scheitern. Also ist alles nur bequem immer, geben Sie immer Ihre Angst recht, sagen Sie nach der ersten Niederlage, jetzt lasse ich es bleiben und denken Sie an Tag 1, alles muss perfekt sein. Das hindert Sie daran, Ihre Gaben und Talente auszuschöpfen. Aber die Einladung ist, schauen Sie auf das Gute, was Sie bekommen und setzen Sie es ein. Das macht mehr Spaß, als aufs Schlechte zu schauen. Und die Spitze liegt da, macht euch mit dem ungerechten Mammon und Freunde, damit ihr in die ewigen Hütten eingeht. Jetzt sagt Jesus hier, wir sollen selbst das Geld benutzen, in Ewigkeitsperspektive, macht euch Freunde damit, damit ihr in die ewigen Hütten eingeht. Was heißt das? Über Geld sagt man, das verdirbt den Charakter. Geld hat nicht so einen guten Ruf. Und selbst das sollen wir nutzen in Ewigkeitsperspektive. Das bedeutet, umso mehr sollen wir all das Gute nutzen, wenn wir sozusagen das Schlechteste, was uns vorgesetzt wird, sogar nutzen sollen für die Sache Gottes in Ewigkeitsperspektive. Treu zu sein heißt, meine Fähigkeiten für die Sache Gottes einzusetzen. Und die Sache Gottes, was ist das? Was ist die Sache Gottes? Die Sache Gottes ist das, was Gott selbst getan hat, sich zu verschwenden für andere. Das, was ich habe, einzusetzen für andere, für Menschen, die eigene Verschwendung zugunsten anderer. Weil sich Jesus schon ganz verschwendet hat für dich. Und selbst den ungerechten Mammon, der Menschen spaltet, den können Sie einsetzen in Ewigkeitsperspektive. All das, was Sie für andere tun, wird nie verloren gehen. Weil alles, was für andere getan wird, das geschieht in Ewigkeitsperspektive. Weil einer alles für andere getan hat. Wie verhalte ich mich also in meinem Leben im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu, im Hinblick auf meinen Tod? Gehen Sie verschwenderisch um mit den guten Gaben, die Gott Ihnen gibt. Liebe, Barmherzigkeit, das, was sie können, das, was sie einsetzen können, ihre Talente, das Materielle, das Nichtmaterielle. Weil das bedeutet, ich habe erkannt, Gott ist es, Jesus ist es, den ich zum Leben brauche und nicht Geld oder etwas anderes. Amen.